auf dem Linux-Tag 2011 haben wir diesmal einen Vortrag auf Deutsch. So sorry for every for all the English speakers in here. This presentation will be in German. Und heute spricht Christoph Mitasch von der Thomas Krenn AG über Lightweight Virtualization, was für die Hardcore-Fanatiker unter uns vielleicht nicht einmal Virtualisierung ist, weil wir mit dem einzelnen Betriebssystemkernel arbeiten. Und er wird vergleichen LXC, die Linux Containers, und OpenVZ, die Open Source Variante von Virtuzo.
Ja, hallo, herzlich willkommen zu meiner Präsentation. Vielleicht ganz kurz einmal zu meiner Person. Ich bin eben bei der Thomas Krenn AG, wie schon erwähnt, und ich bin dort, sage ich mal, zuständig für die Infrastruktur, für die Web-Services bei uns. Und dort setzen wir eben schon seit längerer Zeit OpenVZ Virtuoso ein dafür. Und im Moment, sage ich mal, bin ich gerade am Überlegen, ob man nicht in Zukunft Richtung Linux Containers, Richtung LXC gehen könnte oder Richtung andere Virtualisierungstechnologien. Und unter diesem Aspekt, sage ich mal, ist auch dieser Vortrag dann entstanden. Vielleicht ganz kurz zur Agenda. Als erstes möchte ich kurz bezüglich der Einordnung eben die Virtualisierungstypen kurz vorstellen, wie ist jetzt Betriebssystemvirtualisierung eben einzuordnen. Dann eben eine Einführung in OpenVZ, LXC, ein Vergleich der beiden Technologien, wie schaut es mit dem LibWord-Support aus, Pacemaker-Integration, und letzter Punkt, ist es ein Problem, dass man jetzt von OpenVZ auf LXC hinmigriert, oder ist es sowieso ganz einfach möglich? Ja, vielleicht zu den Virtualisierungstypen. Hier sieht man jetzt einmal, was man jetzt normalerweise unter Virtualisierung versteht, sage ich mal, ist meistens, sage ich mal, Hardware-Virtualisierung. Gibt es eben die Full Virtualization, das heißt, man hat einen unveränderten Guest, den man einfach installiert in dieser virtuellen Maschine. Es gibt die Paravirtualisierung, wo Xen, sage ich mal, populär geworden ist, wo man einen angepassten Kernel hat, der eben paravirtualisiert ist. Es gibt diese Mischformen, wo man paravirtualisierte Treiber einsetzt. Und es gibt, sage ich mal, dann auf der anderen Seite Software-Virtualisierung, auf der einen Seite Applikationsvirtualisierung, wenn man zum Beispiel an Java denkt, wo es eine virtuelle Maschine gibt, wo dann Applikationen drin laufen. Es gibt auch eben diese Betriebssystemvirtualisierung, um die es eben in meinem Vortrag heute geht. Und der Kollege von Oracle hat das sozusagen schon kurz erwähnt. Es gibt eben der OpenVZ LXC. Ich sage mal, der Newcomer jetzt, OpenVZ gibt es schon relativ lang, und Linux vServer gibt es auch ebenfalls schon relativ lang. Unter anderen Unix-Systemen wie Solaris gibt es Containers oder Solaris Zunes auch genannt, die was auch schon länger im Einsatz sind und dort populär sind. Und unter FreeBSD gibt es eben Jails. Vielleicht ganz kurz zu dieser Grafik. Oben beim Hypervisor-Level sieht man eben schon, wie das circa aufgebaut ist. Man hat einmal einen Hypervisor, man hat dann in der Regel, sage ich mal, dieser Betriebssystem-Kernel, der dann in der virtuellen Maschine läuft, man hat virtuelle Hardware, das heißt, man hat einfach einen gewissen Overhead, den man sieht. Dieser Overhead fällt, sage ich mal, einfach bei der Betriebssystem-Virtualisierung großteils weg. Man hat nur einen Betriebssystem-Kernel sozusagen, das heißt einen Linux-Kernel, und alle anderen Container sind sozusagen einfach isolierte Prozesse und Namespaces und Ressourcenmanagement dazu gebaut zu dem einen Linux-Kernel, und dadurch, sage ich mal, hat man einfach einen sehr geringen Overhead. Vielleicht ganz kurz zum Einstieg würde mich interessieren, wer von Ihnen sozusagen schon OpenVZ im Einsatz gehabt hat oder ausprobiert hat. Vielleicht kurzes Handzeichen. Ja, das heißt so, weiß nicht, 10 Personen vielleicht circa jetzt im Raum. Wie schaut es aus mit LXC, mit Linux Containers? Okay, da sind wir bei 3 Personen angelangt, ja. Das heißt, etwas weniger populär im Moment scheinbar. Und wie schaut es aus mit KVM oder Xen im Einsatz? Ja, sage ich mal, die Hälfte circa des Saales. Ja. Das heißt, es zeigt sich, sage ich mal, auch hier, ja, die Popularität von Betriebssystemvirtualisierung ist im Moment scheinbar noch relativ gering. Auf der nächsten Folie, sage ich mal, ein interessanter Vergleich. Das ist die Idee, habe ich von einem OpenVZ-Entwickler übernommen. Das ist ein Feature-Vergleich eines Hosters, der eben KVM-basiertes Hosting anbietet, und da sieht man halt ganz interessant, Er vergleicht KVM sozusagen, er vergleicht OpenVZ, Virtuoso und Xen miteinander. Man sieht halt in dem Fall, KVM ist halt, schneidet natürlich überall ganz toll ab, nachdem es ein KVM-Hoster ist. Man sieht, OpenVZ bietet praktisch überall, wenn überhaupt, nur limitierten Support und Xen, sage ich mal, hat auch einige Einschränkungen, wie man da sieht. Das ist jetzt natürlich, sage ich mal, nicht sehr ernst zu nehmen, weil es kommt immer ein bisschen auf die Sichtweise davon, welche Funktionalitäten man jetzt vergleicht miteinander. Und welcher Vergleich mir da ganz gut gefällt, sage ich mal, wenn man jetzt vergleicht einmal Fahrrad gegenüber einem Auto und Auto gegenüber einem Fahrrad. Und dann kann man, sage ich mal, natürlich immer jederzeit Funktionalitäten herauspicken, die, sage ich mal, jetzt einfach ein Fahrrad perfekt erfüllt gegenüber einem Auto, wenn man zum Beispiel an die Umweltfreundlichkeit denkt oder den Preis eines Autos, das Geräuschlevel. Parkplatzprobleme gehören auch der Vergangenheit an. Auf der anderen Seite, natürlich, wenn man jetzt Auto mit einem Fahrrad vergleicht, kann man genauso lauter positive Punkte herauspicken. Ja, vielleicht jetzt mal gleich zur OpenVZ-Einführung. OpenVZ gibt es schon relativ lange, ursprünglich als kommerzielles Produkt, als hat eben Virtuoso geheißen. Das ist seit 2000 oder 2001 circa entwickelt geworden und als kommerzielles Produkt eben hauptsächlich an Hoster verkauft worden. Also meines Wissens her, sage ich mal, auch die Hosting-Industrie, der Bereich, wo OpenVZ und Virtuoso am meisten eingesetzt wird. Dort wird einfach hergegangen, es wird ein leistungsstarker Server mit viel RAM genommen und auf diesen Server kann man dann sozusagen viele virtuelle Server raufpacken und je nachdem, wie leistungsstark oder schwach die Server eben dimensioniert werden, kann man da durchaus, sage ich mal, 20 bis 50 Server dann auf einen raufpacken. Ja, irgendwann ist dann der Punkt gekommen, wo, sage ich mal, die GPL dann den Hersteller von Virtuoso gezwungen hat, dass man das unter der GPL verfügbar macht, weil sie eben, sage ich mal, einfach Erweiterungen vom Linux-Kernel dargestellt haben. Aus dem Grund ist eben dann OpenVZ ins Leben gerufen worden. Das war dann 2005. Das Ganze ist, sage ich mal, implementiert worden als ein großer Kernel-Patch und der hat im Moment, der aktuelle stabile Kernel ist für Red Hat Enterprise Linux 5 und der besteht eben aus 2,7 Millionen Lines of Code und ca. 85 Megabyte unkomprimiert. Ja. Das ist auch gleich der erste Punkt, warum es wahrscheinlich relativ unwahrscheinlich ist, dass dieser komplette Code in den Mainline Linux-Kernel mal irgendwann einfließen wird in der Form. Ja. Was aber schon laufend passiert und versucht wird, ist eben, dass eben Teile von OpenVZ in die Mainline aufgenommen werden. Die Problematik, was man da hat, ist, dass die Patches dann meistens einfach aufgrund des Aufwands, der dann für die Portierung auf neuere Kernel-Versionen notwendig ist, immer etwas hinterherhinken und im Moment sind wir da eben bei 2.6.32 gegenüber 2.6.38, was jetzt der aktuellste Kernel ist. Wie schaut es aus mit dem Distributionssupport unter Debian? Schaut es da mittlerweile sehr gut aus. Es ist bei Debian Lenny, seit Debian Lenny ist es mit dabei, es ist bei Debian Squeeze auch wieder mit dabei. Es gibt sozusagen ein eigenes Kernel-Image, das man eben verwenden muss aufgrund dieses Patches. Bei Ubuntu schaut es da weniger gut aus. Da war der OpenVZ-Kernel einmalig dabei, aber bei Hardy sozusagen und seit Lucid ist das dann nicht mehr der Fall. Die User-Tools sind zwar mit dabei, aber sozusagen nicht mehr der Kernel. Das heißt, den muss man woanders herbeziehen. Und Ubuntu favorisiert mittlerweile irgendwie auch oder schlägt vor, dass man LXC verwendet statt OpenVZ, wann das gewünscht ist. Generell wird OpenVZ, sage ich mal, hauptsächlich produktiv für den Red Hat Enterprise Linux Kernel entwickelt und dort eben für RHEL 4 und RHEL 5 im Moment. Es wird halt an RHEL 6 gearbeitet, das ist im Moment in der Testphase. Ja, als nächstes einmal zu den User Space Tools. Wie kann man sich das circa vorstellen? Es gibt, das ist eine von den Stärken von OpenVZ, es gibt da dieses VZ-Control-Kommando, mit dem kann man halt einfach sehr viele Operationen vornehmen. Ein paar Beispiele hier angeführt. Mit VZ-List kann man sich die virtuellen Umgebungen anzeigen lassen. Eine Migrationsfunktionalität gibt es ebenfalls. Vielleicht gleich die Beispiele in der Praxis, wie kann das ausschauen? Es gibt ja das Kommando VZ-Control-Create, gibt man eben diese Container-ID an und ein Betriebssystem-Template gibt man ebenfalls an. Das dauert dann, sage ich mal, meistens wenige Sekunden, denn in Wirklichkeit muss eigentlich nur ein Archiv ausgepackt werden, was sozusagen die Dateien enthält von einem minimalen Debian. Also, sage ich mal, diese Templates sind einfach um einiges geringer als jetzt also ein wirkliches Linux-System, wo ein Kernel dabei ist, weil man sich halt einfach einige Pakete sparen kann. Man kann IP-Adresse dazufügen, man kann direkt sozusagen Also diese Kommandos sind alle auf dem Host ausgeführt, das heißt dort, wo eben der OpenVZ-Kernel direkt läuft. Ein kurzer Ausschnitt aus einer OpenVZ-Konfiguration eines VEs. In der Datei sieht man, sage ich mal, hauptsächlich Parameter, die was jetzt das Ressourcenmanagement betreffen. Und man sieht auch bei dem VE-Root-Parameter auf der zweiten Seite, dritte Zeile, dort gibt man eben an, wo dieses VE tatsächlich dann liegt, welches Template dahinter ist und IP-Adresse und so weiter. Das heißt, man muss eigentlich in dem Container selbst, also vielleicht die Begriffe Container ist meistens die Abkürzung CT in der Vergangenheit, ist auch als Synonym der Begriff VE für Virtual Environment oder VPS für Virtual Private Server verwendet worden. Mittlerweile hat sich irgendwie der Begriff Container, sage ich mal, dann als geläufigster Begriff und empfohlener Begriff herauskristallisiert. Ich habe schon kurz von diesen Templates gesprochen. Es gibt eben da pre-created Templates, das heißt folgendes, es ist irgendwer hergegangen, hat ein Template erstellt, das kann man sich einfach runterladen, dieses Target-Set hat dann eben vielleicht 100 Megabyte oder so in der Größenordnung und dann kann man das halt einfach erstellen, so eine neue virtuelle Umgebung. Man kann es auch selbst erstellen, zum Beispiel mit dem Debian Bootstrap-Kommando oder man kann eine beliebige andere Distribution einfach in ein Archiv hineinpacken. Unter Umständen sind kleinere Modifikationen notwendig, zum Beispiel, dass man jetzt die Init-Tab anpasst, dass man zum Beispiel keine TTYs sozusagen zur Verfügung stellt. Man kann das Kernel-Locking deaktivieren, weil es nur einen Kernel gibt. Das heißt, es wäre unter Umständen redundantes Locking. Was sich, sage ich mal, ein bisschen als Problem herausgestellt hat, man kann sozusagen, wie es bei einer Virtualisierung, sage ich mal, auch vorstellbar ist und üblich ist, man kann halt unterschiedliche Linux-Distributionen auf einem OpenVZ-Server betreiben. Es kann aber unter Umständen dann Abhängigkeiten geben von diesem Host-Kernel. Zum Beispiel mit dem Red Hat Enterprise Linux 4-Kernel funktioniert das aktuellste Debian Squeeze zum Beispiel nicht mehr. Das ist aus dem Grund, soweit es glibc ja bestimmte Kernel-Version irgendwie eben notwendig macht und aus dem Grund funktioniert es eben jetzt nicht mehr, da muss man jetzt auf den RHEL5-Kernel aktualisieren. Was jetzt in einer Betriebssystem-Virtualisierung nicht möglich ist, ist jetzt die typische Installation von einem ISO-Image, von einer CD, die man jetzt so kennt, das ist halt einfach nicht möglich, ist jetzt nicht irgendwie implementiert worden und wer da ist dafür, sage ich mal, ist das einfach zu abstrakt und es wäre nicht so leicht möglich. Zum Netzwerk. Wie schaut das aus? Da gibt es halt unterschiedliche Netzwerkstacks, die man einsetzen kann. Es gibt einmal dieses VNet-Device. VNet macht einfach ein Packet-Switching auf IP-Basis. Das heißt, man hat keine eigene MAC-Adresse, ist kein Broadcast möglich. Es hat allerdings den Vorteil von der Sicherheit her, denn der User im VE kann sozusagen jetzt sich keine andere IP-Adresse nehmen. Ja, die nächste Möglichkeit ist das VETH-Device. Das ist praktisch ein Bridging, das heißt, das Ganze basiert auf Layer 2. Das heißt, man tut dieses VETH-Device einfach auf ein bestehendes Interface am Host bridgen. Das hat gewisse Vor- und Nachteile, sage ich mal, von der Sicherheit her. Und die dritte Möglichkeit ist, dass man jetzt einfach ein dediziertes Netzwerk-Device dem Container zuweist. Ja, wichtiger Punkt, nachdem ja alles unter einem Betriebssystem-Kernel läuft, ist einfach das Ressourcenmanagement. Das ist mit Bean-Counters realisiert. Das sind sozusagen Bohnenzähler. Man sieht da sozusagen verschiedene Ressourcen, zum Beispiel KMEM-Sized oder Brief-VM-Pages oder Number of Processes, VM-GAR-Pages und so weiter. Das heißt, es sind einfach bestimmte Limits und Counter, die man eben setzen kann. Und dafür kann man eben Limits setzen. Ja. Wichtig ist, wenn man das betreibt, die letzte Spalte, der Fail-Counter, dort kann man dann ablesen, wann ein Counter sozusagen dann erschöpft ist. Ist natürlich insofern wichtig, weil wenn man da jetzt zum Beispiel kein Limit setzt, kann es natürlich passieren, dass eine virtuelle Maschine oder ein virtueller Container sozusagen einfach den gesamten RAM eines Hosts benötigt und somit auch alle anderen VEs sozusagen oder Container mitreißen könnte. Das heißt, es geht eben um das Ressourcenmanagement, um die Limitierung hauptsächlich. Es gibt einen CPU-Scheduler. Man kann Disk-Quotas setzen, weil üblicherweise wird das oft gemacht, dass ein einzelnes Filesystem sozusagen verwendet wird und die Container sozusagen einfach Unterverzeichnisse sind darin. Was nur eine andere Möglichkeit ist, eben, dass man auch die IOs priorisiert, aus demselben Grund wie man möchte nicht, dass ein Container, ein einzelner eben die gesamte IO-Bandbreite jetzt irgendwie ausnutzt. Genauso wie beim Arbeitsspeicher, wo man das auch nicht möchte, dass da ein Limit aufgebraucht wird. Eine interessante Funktionalität, die es seit, sage ich mal, einigen Jahren gibt, die später dazugekommen ist, ist jetzt Checkpointing und die Migration, die dazugehört. Das heißt, man kann hergehen und kann eben bei einem Container sagen, bitte, bitte einfrieren, bitte mache ich hier einen Checkpoint, dann wird sozusagen alles in einen Dump gespeichert und alle Prozesse eingefroren. Und diesen Zustand, diesen Dump kann man dann eben von anderen Server wieder übernehmen, kann man das eben dann restoren. Und dadurch kann halt dann diese Maschine weiterlaufen. Das ist insbesondere, wenn man jetzt an Hochverfügbarkeitsclustering denkt, wenn man zum Beispiel einen Switchover machen möchte im laufenden Betrieb. Das heißt, eine Art Live-Migration, dann kann man das mit dieser Funktionalität bewerkstelligen. Als nächstes zu LXC oder Linux Containers. Linux Containers sind sozusagen im Prinzip User-Space-Tools für Linux-Container eben zur Verwaltung, die auf dem Mainline-Kernel basieren. Das heißt, auf der einen Seite werden von LXC die User-Space-Tools entwickelt, auf der anderen Seite wird eben der Linux-Kernel erweitert um die Namespaces und um Ressourcenlimitierungsmöglichkeiten, damit das eben sinnvoll verwendet werden kann. Seit 2.6.29 ist das Ganze, sage ich mal, wirklich gut verwendbar, da ist auch der Network Namespace dann isoliert worden, ausreichend. Man kann es auch zusätzlich als Applikationscontainer einsetzen, also nicht nur als Systemcontainer, wo eine ganze Distribution läuft, sondern auch als Applikationscontainer. Das heißt, man könnte hergehen und einen Apache zum Beispiel jetzt in einem Applikationscontainer laufen lassen, zum Beispiel mit bestimmte Limitierungen jetzt Memory betreffend, dass man das einfach besser abschotten kann. Wie schaut es hier mit Distributionssupport aus? Das, sage ich mal, ist stark im Kommen im Moment. Also unter Debian ist es seit Squeeze dabei. Im Endeffekt, wenn man LXC verwenden möchte, ist das jetzt in jedem Squeeze-Kernel schon integriert. Also die notwendigen Kernel-Optionen sind aktiviert standardmäßig und es ist kein spezieller Kernel mehr notwendig. Das heißt, man muss im Endeffekt nur die User-Space-Tools, die man einfach mit apt-get nachinstallieren kann, LXC heißen die, nachinstallieren. Bei Ubuntu ist es ebenfalls schon seit einiger Zeit dabei, seit Ubuntu Lucid ist mit dabei und Red Hat hat die LXC-Technologie auch als Technology Preview dazugegeben bei Red Hat Enterprise Linux 6. Das heißt, man kann wahrscheinlich erwarten, dass jetzt entweder mit einer nächsten Version von RHEL 6 oder mit RHEL 7 dann irgendwann vielleicht wahrscheinlich stabil werden wird. Auch unter SUSE ist es mit dabei bei den neueren Versionen. Und generell ist eben der Vorteil, dass jetzt jeder neuere Kernel, der diese Kernel-Optionen aktiviert hat, sage ich mal, LXC unterstützt. Wie schauen dort die User-Space-Tools aus? Also im Gegensatz zu OpenVZ, wo es eben ein Kommando gibt, dieses VZ-Control, mit dem man eigentlich fast alles bewerkstelligen kann und alles ändern kann am System, gibt es dann mehrere einzelne Kommandos, zum Beispiel LXC-Start, LXC-Create. Mit LXC Create kann man praktisch eine Instanz eines Containers anlegen, wo man das Konfigurationsdatei angibt und die wird eben dann wohin kopiert in einem bestimmten Bereich und dann kann man das Starten eben bewerkstelligen, ohne dass man die Konfigurationsdatei angibt in Zukunft. Sagen wir mal, diese Kommandos, was da jetzt im Moment auch für Initiativen gibt, ist, dass jetzt ein Überkommando generiert wird, wo so das, was zum Beispiel nur LXC heißt, mit dem man eben dann diese einzelnen Unterkommandos, sage ich mal, ansprechen kann. Also, dass man jetzt nicht, dass es nicht lauter einzelne Kommandos sind, sondern dass eben ein, dass dann sind diese dann die Lower-Level-Kommandos und es gibt dann eben diese höhere Schicht, mit der man dann diese ansprechen könnte, vielleicht ein bisschen vereinfacht für den Benutzer eben. Hier wieder ein paar Beispiele, wie man die Kommandos verwenden kann. Das heißt, man sagt einfach LXC Start, gibt den Namen an dieses Containers und die Konfigurationsdatei. Mit -D startet man das Ganze im Hintergrund. Das heißt, ansonsten, wenn man es nicht im Hintergrund startet, hat man direkt die Konsole, das heißt, den Boot-Vorgang sozusagen, hat man dann in seinem aktuellen Terminal sichtbar. Mit LXC Attach kann man ein bestimmtes Kommando ausführen. Wenn man nichts angibt, so wie in dem Fall, dann wird man einfach mit bin bash sozusagen in diesen Container direkt eingeloggt. Mit LXC-Konsole kann man jetzt einen TTY ansprechen, in dem Fall zum Beispiel der TTY 3 ausgewählt. Auch noch interessant ist LXC-Freeze-Kommando, mit dem kann man jetzt hergehen und einen Container eben einfrieren. Und dann, sage ich mal, in späterer Folge wieder auftauen, zum Beispiel für irgendwelche Backup-Prozesse könnte das Sinn machen, wenn man jetzt ein konsistentes Backup haben möchte. Und mache ich mal zuerst einen LXC-Freeze, dann mache ich sozusagen den R-Sync und dann kann ich das LXC wieder anfreezen. Dann habe ich zumindest ein crash-konsistentes Backup. Interessant auch noch LXC-Check-Config. Mit dem kann man eben überprüfen, ob der aktuelle Kernel eben die erforderlichen Namespaces unterstützt und ob der C-Group Support enabled ist. In dem Fall sieht man, es ist alles unterstützt, bis auf den Memory Controller. Das ist jetzt in dem Fall Debian Squeeze. Dort ist eben der Memory Controller nicht standardmäßig mit dabei. Das heißt, man kann eben keine Memory-Limitierungen dort im Moment vornehmen unter Debian Squeeze. Unter Ubuntu Netty ist das kein Problem, da ist das alles erfüllt. Jetzt noch eine Konfigurationsdatei von LXC. Man gibt einmal an, wie viele Terminals man haben, also wie viele TTYs man haben möchte. Man gibt einmal das Root-File-System an. Man kann eine eigene FSTAB-Datei erstellen. Und wichtig und interessant dann, sage ich mal, vor allem die Ressourcenlimitierungen. Die werden eben mit C-Group realisiert. Das heißt, auf der einen Seite die Isolation wird eben mit Namespaces gemacht, mit Kernel-Namespaces. Und mit C-Groups kann man eben diese Limitierungen vornehmen. Weil man hat natürlich das Problem, man hat nur einen Kernel, das heißt standardmäßig werden jetzt alle Devices, sage ich mal, auch innerhalb dieses Containers zugreifbar, was man unter Umständen nicht haben möchte aus Sicherheitsgründen. Dann geht man her, wie in dem Fall, und sagt eben alle Devices sozusagen, auf alle Devices den Zugriff verbieten und einzelne Devices, die eben benötigt werden, kann man dann eben da manuell freigeben. Also ich habe auch mal den Fall gehabt, da wollte ein bestimmtes Paket aktualisieren, das hat dann einen Fehler gebracht und da hat man noch ein zusätzliches Device, sage ich mal, hinzufügen müssen, damit man diese Aktualisierung machen hat können. Das heißt, es bedarf vielleicht einer gewissen Erfahrung, dass man dann weiß, welche Devices man alle wirklich aktivieren muss. Dann in späterer Folge noch den Hostnamen, den man eben angeben kann und den Netzwerktyp. Und ganz unten in der letzten Zeile sieht man noch, wie man, sage ich mal, die Memory Limits setzen kann. Man kann sowohl einfach direkt den Memory limitieren und ein Vorteil ist nur bei LXC im Vergleich zu OpenVZ, man kann auch den Swap Space limitieren. Das heißt, man kann jetzt sagen 512 MB Memory zum Beispiel plus Nummer jetzt 512 MB für Swap Space, dann würde diese Limitierung greifen. Wie schaut es dort aus mit Templates bei LXC? Es gibt jetzt keine eigenen pre-created Templates, ist auch nicht wirklich erforderlich. Man kann im Prinzip OpenVZ Templates hernehmen und mit einer minimalen Anpassung verwenden. Man kann es aber auch einfach mit Debian Bootstrap wiederum erstellen, diese Templates oder Vorlagen. Und es gibt auch eigene Skripte, mit denen man jetzt zum Beispiel Ubuntu oder Debian oder Fedora jetzt einfach über die Repositories direkt installieren kann. Das heißt, man ruft das LXC Debian Kommando auf und dieser Container wird eben automatisch erstellt, inklusive einer Beispielkonfiguration. Wie schaut es mit LXC Networking aus? Ja, es gibt ein bisschen mehr unterschiedliche Modi als jetzt bei OpenVZ. Wir haben auch diesen Bridging-Modus, diesen VETH-Modus, der was irgendwie am meisten verwendet wird, soweit ich das gesehen habe. Man kann allerdings auch eine dedizierte Netzwerkkarte an den Host direkt durchreichen oder man kann mit WLANs arbeiten oder man kann, wenn man gar nichts angibt, arbeitet man einfach mit dem Interface des Hosts. Ja. In dem Fall sollte man natürlich beachten, dass das Netzwerk nicht isoliert ist oder abgeschottet ist. Das heißt, wenn jetzt ein if-config eth0 down macht, dann geht dieses Interface auch am Host down unter Umständen. Ja. wenn halt sonst, sage ich mal, keine anderen irgendwie Berechtigungen da berücksichtigt werden, die das verhindern. Wie schaut das Ressourcenmanagement aus? Das Ressourcenmanagement, das passiert eben mit C-Groups. C-Groups ist auch, sage ich mal, in allen neueren Kerneln seit 2.6.24 mit dabei. Es ist eigentlich auch eine Standardkonfiguration, die jetzt enabled wird. Da würde mich jetzt auch noch interessieren, wer von Ihnen hat schon C-Groups verwendet? Okay, sage ich mal, ähnlich, sage ich mal, wenig, wie jetzt OpenVZ oder LXC verwendet haben scheinbar. Denn man könnte im Prinzip C-Groups auch unabhängig von OpenVZ oder LXC verwenden. Also für OpenVZ benötigt man es ohnehin nicht, aber für LXC wird es im Moment eben verwendet für das Ressourcenmanagement. Das Gute ist eben, es ist im Mainline-Kernel dabei. Was macht man mit C-Groups? Man geht einfach her und kann einfach Prozesse gruppieren miteinander und kann dann eben gewisse Limitierungen, Priorisierungen und Accounting vornehmen. Und diese Limitierungen werden auch hierarchisch weitervererbt. Das heißt, es eignet sich sehr gut eben für Container, denn da startet einmal der Init-Prozess und alle Prozesse, die durch den Init-Prozess dann gestartet werden, haben eben dann diese Limitierungen, sage ich mal, weitervererbt automatisch. Was nicht möglich ist mit C-Groups im Moment, ist, dass man irgendwelche Disk-Space-Limitierungen macht. Also in OpenVZ gibt es eben diesen Quota-Mechanismus, da gibt es Two-Level-Quotas, die man machen kann. Das geht in LXC in der Form nicht. Da muss man halt hergehen und zum Beispiel entweder eigene Logical Volumes erstellen, wo man dann ein eigenes Filesystem wieder drauf gibt, oder Image-File erstellen, wo man ein Filesystem reingibt. Das heißt, da muss ich irgendwie anders diese Disk-Space-Limitierung, sage ich mal, erzwingen, wann das erforderlich ist. Ja, diese C-Group-Limits bei LXC kann man eben auch setzen in der Konfiguration. Man sieht da jetzt einfach, es schaut so aus, als C-Group, die mountet man einfach mit dem Mount-Kommando, ähnlich wie das Proc-File-System. Und zum Beispiel in dem Fall noch C-Group, da wird dann eine Untergruppe, in dem Fall VM0 zum Beispiel, erstellt und dann sieht man eben diese einzelnen Subsysteme, wo man dann eben Limitierungen vornehmen kann. Was vielleicht noch gut zu wissen ist, ich sage mal, dieser Tasks, diese Tasks-Datei, in der ist nämlich ersichtlich, welche Prozesse alle sozusagen zu dieser C-Group dazugehören. Ja. Im Fall von LXC wird das einfach sowieso weiter vererbt hierarchisch. Das heißt, das sind einfach alle Unterprozesse dann des Init-Prozesses, die was dort eben aufscheinen. Wie funktioniert die Isolation von den Containern untereinander? Das geht eben, wie schon erwähnt, kurz über diese Kernel Namespaces. Hier sieht man eben, was da bis jetzt sozusagen isoliert worden ist. Das heißt, auf der einen Seite der Hostname mit dem UTS-Name, die Prozess-IDs sind isoliert worden, weil man braucht natürlich in den Containern wiederum, zum Beispiel für Init braucht man jetzt die Prozess-ID1. Das muss man berücksichtigen. Dann der dieser User Namespace ist isoliert worden, dann der Network-Bereich ist isoliert worden, das heißt, dass man da jetzt eigenes Netzwerk-Stack sozusagen hat in diesem Container. Das Proc-Dateisystem ist isoliert worden in einem Namespace. Und sage ich mal, andere Namespaces sind noch geplant, zum Beispiel das SysFS sollte noch isoliert werden in Zukunft. Das ist momentan der Status, mit 2.6.26 sind, sage ich mal, die letzten Namespaces dazugekommen zum Mainline-Kernel. Aber man muss sagen, es ist etwas Work in Progress, das Ganze. Das heißt, es kommen sicher Sachen dazu. Es werden Namespaces, sage ich mal, laufend verbessert. Zum Beispiel beim Proc-File-System schaut es so aus, dass da noch, sage ich mal, etwas schwach ist die Isolation im Moment. Wie schaut es bei LXC mit Checkpointing aus? Noch nicht so gut, dort ist eben im Moment nur dieser Freeze möglich, aber das heißt, man kann den Zustand eines Containers nicht in eine Datei schreiben, sondern man kann eben nur den kompletten Container eben einfrieren. Und was auch schon einigen Usern auf der Mailingliste aufgefallen ist, wenn ein Container eingefroren ist, dann kann man den nach wie vor anpingen. Ja, man kann zwar keine Applikationen verwenden, aber dieser Netzwerkstack, der wird sozusagen scheinbar nicht so weit eingefroren, dass man ihn nicht mehr anpingen kann. Also auf einen Ping antwortet dieser Netzwerkstack dann noch immer. Eine SSH-Verbindung oder irgend sowas funktioniert natürlich nicht mehr, weil halt die Prozesse an sich eingefroren sind. Ja, dieses Checkpointing, mit dem man dann eine Live-Migration machen könnte, das ist auch in Planung im Moment. nachdem, sage ich mal, LXC jetzt einfach die neuere Technologie ist, gibt es einfach nur gewisse Probleme, sage ich mal, auf die ich auch gestoßen bin. Was ich schon erwähnt habe, ist, dass dieses PROC-File-System zum Beispiel nicht perfekt im Moment isoliert ist. Kann man zum Beispiel, wenn man jetzt einfach Standardkonfiguration hat bei Linux-Containers, kann man halt Folgendes machen, dass man jetzt mit Echo B und das, wenn man das nach PROC-SysAQ-Trigger hinschickt, kann man einfach den kompletten Host, auf den mehrere Container unter Umständen laufen, runterfahren. Ja? Also rebooten. Das kann man verhindern, indem man zum Beispiel das PROC- oder SysFile-System read-only im Container mountet, und damit man keinen Remount machen kann, muss man dann nur zum Beispiel die SysAdmin-Capability dem Container entziehen. Das heißt, man kann halt gewisse Capabilities entziehen, dass halt die Container weniger Rechte haben im System. Was auch noch gut zu wissen ist, dass ARM oder SE Linux entweder zu deaktivieren ist oder dass man es, sage ich mal, Sicherheitsgründen natürlich besser an die Konfiguration anpasst, an LXC anpasst. Ich habe zum Beispiel folgendes Problem gehabt, ich habe auf einem Ubuntu-System, habe ich testweise einen CentOS 5 Container raufgegeben und dann war halt folgende Situation, dass bestimmte Dienste nicht starten konnten, weil eben dieses AppArmor am Host-System eben verhindert haben, dass diese Daemons ausgeführt werden dürfen, weil die zum Beispiel andere Namen haben als jetzt unter Ubuntu teilweise. Ja, das Kernel-Locking kann man deaktivieren im Container, denn das ist im Prinzip sonst redundant, weil halt die ganzen Kernel-Messages und Kernel-Locks auch sozusagen in den Container durchgehen. Hilfreich, sage ich mal, sicher für Debugging ist auch, wenn man die LXC-Konsole einfach in eine Datei reinschreibt. Das kann man einfach in der Konfiguration angeben. Unter Umständen ist, sage ich mal, jetzt mit Upstart und Ubuntu und so ist eine Anpassung von der libinitf-stab notwendig, weil die eben von sich aus gewisse Standard-Filesysteme eben wie PROC und SysFS automatisch mountet, aber besser, sage ich mal, über die LXC-Konfiguration erledigt. Die Hardware-Clock ist auch so eine Sache, die teilweise, die was man am besten auch deaktivieren sollte im Container, weil es unter Umständen passieren kann, wenn man da die Devices nicht richtig abschirmen, sage ich mal, dass die Uhrzeit irgendwie verstört wird, zum Beispiel durch einen Reboot von einem Container. Generell herrscht, sage ich mal, auf der Mailingliste ein bisschen so noch, gibt es immer wieder Fragen, wie ist der Status jetzt der Usability von LXC, wie schaut es aus? Herrscht ein bisschen im Moment die Meinung vor, man kann es verwenden, es ist in Ordnung, allerdings sollte man einen Root-Zugriff auf einen Container eigentlich nur Personen geben, die was auch Root-Zugriff haben auf dem gesamten Host. Das heißt, weil einfach diese Isolation vor allem auf den Root-User bezogen, noch nicht perfekt ist. Ja, das heißt, da gibt es einfach nur Verbesserungspotenzial und es kann nicht unter Umständen noch dazu führen, dass eben der Host irgendwie beeinflusst wird in einer Form, wie man das nicht haben möchte. Wenn man natürlich, vielleicht kommen wir jetzt gleich zu dem Vergleich von OpenVZ und LXC. OpenVZ, sage ich mal, ist jetzt für mich einer von den Vorteilen, es hat eine sehr geringe Einarbeitungszeit, man installiert im Prinzip den Kernel und die Tools und man kann es dann sehr schnell verwenden, findet sich sehr schnell zurecht. Eben auch, weil es dieses VZ-Control-Kommando gibt, mit dem man sehr einfach eigentlich fast alles erledigen kann. Man kann die Ressourcenlimitierungen einstellen, die Start-Stoppen, IP-Adressen einstellen, man kann einfach sehr viel machen damit. Es hat eine Live-Migration eben mit diesem Checkpointing. Es hat zusätzlich diesen VNet-Netzwerkmodus, der jetzt gerade für Hosting interessant ist, weil man eben jetzt zum Beispiel keine andere IP-Adresse nehmen kann und weil man jetzt nicht sozusagen irgendwie einen Unfug machen kann als Containerbesitzer mit dem Netzwerkstack. Es hat zusätzlich eben die Quota-Funktionalität, die praktisch ist, wenn man jetzt alles in einem Filesystem ablegen möchte. Der Nachteil ist eben, dass ein Out-of-the-Tree-Kernel-Patch ist, das heißt eben, wie schon erwähnt, diese 2,7 Millionen Zeilen Code und ca. 85 Megabyte ist dieser Patch im Moment groß. Das heißt, er hinkt halt immer wieder ein bisschen den aktuellen Linux-Kernels nach. Man ist damit, sage ich mal, gewisserweise ein bisschen abhängig, sage ich mal, vom OpenVZ-Entwicklungsteam, wie schnell oder langsam die, sage ich mal, eben reagieren. Ja, das heißt, in der Regel schaut es halt so aus, es gibt, sage ich mal, von Red Hat dann ein Sicherheitsupdate für irgendeinen Kernel, dann geht das OpenVZ-Team eben her und testet das eben und bietet dann irgendwann dieses Update auch für OpenVZ an. Ja, aber das kann natürlich, dauert dann in der Regel noch länger, als jetzt natürlich ein Sicherheitsupdate von Red Hat dauern könnte, weil es eben erst im Nachhinein gemacht wird. Das heißt, man ist halt da ein bisschen abhängig davon. Der Distributionssupport ist im Moment halt etwas schwindend, was halt auch wieder mit dieser großen Patch-Problematik zusammenhängt, weil eben der aktuellste unterstützte Kernel 2.6.32 ist und neuere Linux-Distributionen in Zukunft halt nicht mehr mit 2.6.32 wahrscheinlich auskommen werden. Ja. Die Ressourcenlimitierung ist, sage ich mal, sehr mächtig und umfangreich. Ich persönlich finde sie etwas komplex, weil zum Beispiel, wenn man jetzt den Memory limitieren möchte in diesem Container, dann muss man halt an 5 verschiedenen Parametern herumdrehen und es ist nicht immer sehr leicht verständlich, sage ich mal, was das bewerkstelligt. Und bei Linux-Containers kann man über diese C-Groups einfach hergehen und da den Memory limitieren und den Swap Space limitieren im Container. LXC hat eben den Vorteil, dass im Mainline-Kernel drinnen ist, dass C-Groups sozusagen verwendet werden, das ist eben auch im Mainline-Kernel drinnen. Der Nachteil im Moment ist meines Erachtens, dass die Einarbeitung sozusagen relativ aufwendig ist. Also ich habe mich jetzt die letzten Monate mit LXC beschäftigt und ja, die Anleitungen, was im Web, sage ich mal, kursieren, die sind jetzt meistens relativ veraltet. Ja. Also das meist empfohlenste How-To ist auch schon wahrscheinlich circa 2 Jahre alt und ist halt für Arch Linux geschrieben worden und das wird eigentlich überall empfohlen, dass das so toll ist, aber ich finde es halt mittlerweile etwas veraltet und ja, es sind halt einfach Anpassungen jetzt für die Container notwendig, damit man es überhaupt halbwegs sicher betreiben kann im Moment. Das heißt, man muss halt dafür, macht es halt auf alle Fälle Sinn, dass man sich näher beschäftigt, sonst wird halt der Container nicht sehr sicher sein. Ein Hinweis, den man jetzt da lesen kann, der steht direkt in der LXC Mainpage, steht eben drinnen, dass das LXC noch immer unter Entwicklung ist und dass sie die Command-Syntax jederzeit ändern kann und dass erst mit der 1.0.0-Version sozusagen eingefroren wird. Im Moment ist 0.7.4 aktuell, das heißt, ja, Gerüchten zufolge sollte man angeblich, weiß ich nicht, so Ende dieses Jahres oder so, dass dann irgendwann etwas weiterentwickelt wird. Und vielleicht irgendwann die 1.0-Version kommt, aber das dauert halt so lange. Es dauert. Ja, nachdem wir auch OpenVZ sozusagen in Hochverfügbarkeitssystemen verwenden, war es natürlich interessant, wie schaut es aus mit Pacemaker, wie schaut es aus mit dem libWord-Support. Meine erste Idee war natürlich, okay, libWord hat Support für LXC, das heißt super, kann man es ganz einfach in den Pacemaker einbinden und den Virtual Domain Resource Agent verwenden. Also ich habe dann irgendwie sehr bald erkannt, dass der libWord-Support im Moment meines Erachtens noch nicht sehr ausgereift und brauchbar ist für Linux-Containers. Ja. Ich glaube, so weit ist einfach noch nicht, dass man jetzt Linux-Containers wirklich, dass jetzt alles, sage ich mal, optimal funktionieren und alle Tools immer ohne Probleme funktionieren und aus dem Grund ist auch dieser libWord-Support, sage ich mal, noch etwas holprig. Also ich empfehle eben, wann dann eher direkt diese LXC-User-Space-Tools zu verwenden. Es gibt für OpenVZ einen eigenen Managed-VE-Resource-Agent und den könnte man im Prinzip hernehmen und anpassen. Ich habe das einmal testweise gemacht und habe so ein 2-Knoten-Cluster aufgebaut mit DRWD und das hat im Prinzip auch ohne Probleme funktioniert soweit. Was noch ein kleines Problem ist, wenn man diesen Resource-Agent macht, dass man eine, sage ich mal, eine saubere Methode benötigt, wie man den Container herunterfahren kann. Denn im Moment gibt es zwar das LXC-Start-Kommando, was den Container sauber startet, aber das LXC-Stop-Kommando macht eben Folgendes, dass alle Prozesse einfach gekillt werden der Reihe nach, aber es macht halt eben keinen sauberen Shutdown-Prozess, wie man sich das wünschen würde. Für diesen sauberen Shutdown-Prozess kann man halt entweder manche Leute machen das dann mit SSH, ist natürlich jetzt zum Automatisieren etwas Aufwand unter Umständen. Andere Möglichkeit ist mit dem LXC-Attach-Kommando. Man kann mit dem LXC-Attach-Kommando eben ein Kommando direkt hinschicken vom Host aus und dass man dort einen Shutdown hinschickt, das ist möglich, funktioniert. Allerdings gibt es da zum Beispiel im aktuellsten Ubuntu Netty-Kernel auch ein Problem, das heißt, da ist ja der Patch erforderlich, damit dieses LXC-Attach-Kommando überhaupt funktioniert. Ja, also alle anderen Kommandos, die was es gibt von LXC, haben meiner Erfahrung nach funktioniert, aber das LXC-Attach, Das geht eben dann mit einem gepatchten Kernel im Moment unter Ubuntu. Wie schaut es mit der Migration aus von OpenVZ nach LXC? Das funktioniert, sage ich mal, wie zu erwarten war, etwas relativ problemlos. Man kopiert einfach, sage ich mal, die Dateien rüber und muss halt dann nur die LXC-Konfiguration am besten manuell anpassen. Es existieren auch Konvertierungsskripte im Internet, aber ich würde empfehlen, dass man sich eher die Konfiguration manuell vornimmt, weil dann, sage ich mal, muss man sich ja mit der Konfiguration etwas näher beschäftigen und das auf alle Fälle zu empfehlen. In OpenVZ ist es so, da gibt es nicht diese Möglichkeit, dass man jetzt sich auf einen Terminal direkt hinverbindet, also man hat da nicht diese TTYs und das muss man dann unter Umständen aktivieren, wenn man jetzt von OpenVZ nach LXC migriert. Dann kann man eben auch mit diesem LXC-Konsolen-Kommando kann man sich direkt auf diese TTYs hinverbinden. Das ist jetzt ein Beispiel vorgangsweise, wie könnte man es machen, wenn man jetzt konvertieren möchte von OpenVZ. Ich habe das auch wirklich mit zwei Containern ausprobiert, die wir unter OpenVZ im Moment laufen haben. Habe einfach einen Rsync gemacht auf ein LXC-System und habe probiert, wie das funktioniert. Also am besten, man konvertiert zuerst einmal die Konfiguration, macht dann einen Rsync während dem laufenden Betrieb. Dann kann man ja mal den LXC-Container testweise starten und wieder stoppen. Wenn alles richtig funktioniert, dann kann man einen OpenVZ-Container stoppen, einen zweiten Rsync machen, das heißt, dann hat man alle Änderungen dann nachgezogen und dann kann man den LXC-Container starten und den OpenVZ-Container wieder deaktivieren. Das heißt, die Migration, sage ich mal, ist in dem Fall von OpenVZ nach LXC, aber natürlich auch zurück, sage ich mal, ist relativ unproblematisch und straightforward. Das heißt, das funktioniert sehr gut. Umgekehrt, sage ich mal, ist es natürlich schwieriger, wenn man jetzt von einer Betriebssystemvirtualisierung zum Beispiel auf ein Xen oder KVM migrieren möchte. Da hat man halt das Problem, es fehlen halt gewisse Pakete wie der Linux-Kernel. Das heißt, da muss man unter Umständen mehr manuelle Schritte durchführen, wenn man da in diese Richtung hin migrieren möchte. Ja, als kurzes Resümee, wie schaut die Zukunft aus, sage ich mal. Meine Einschätzung ist, dass halt dieser große OpenVZ-Patch, sage ich mal, eher keine Zukunft hat, was aber nicht heißt, dass OpenVZ keine Zukunft hat. Also OpenVZ hat jetzt, sage ich mal, Bestrebungen, dass eben gewisse Mainline-Features, die es eben jetzt gibt durch LXC, dass die übernommen werden in OpenVZ, beziehungsweise dass halt OpenVZ einfach diese Namespace-Isolierung und die C-Groups teilweise verwendet. In dem RHEL 6-Kernel, den es für OpenVZ gibt, ist zum Beispiel Tester, also jetzt ein C-Group-Support drinnen. Umgekehrt trägt, sage ich mal, auch das OpenVZ-Team, sage ich mal, gewisse Patches bei dem LXC-Projekt, sage ich mal, bei. Das heißt, es ist im Moment, sage ich mal, ein bisschen gewisser Austausch, der da stattfindet und OpenVZ hat halt auch Interesse, dass dieser große Patch, wenn möglich, sage ich mal, irgendwann verschwindet. Sie haben halt vermutlich das Problem, dass sie immer in irgendeiner gewissen Weise, sage ich mal, abwärtskompatibel bleiben müssen, was wahrscheinlich diesen Vorgang nicht gerade beschleunigen wird. Ja, für mich stellt sich die Frage, ist die Situation ähnlich jetzt wie mit Xen und KVM? Bei Xen war es ja auch lange Zeit so, dass, sage ich mal, dass einfach große Teile jetzt nicht im Mainline-Kernel drinnen waren. Also wie jetzt mein Vorredner gesagt hat, ist das mittlerweile scheinbar nicht mehr so, sondern ist der Großteil im Linux-Kernel drinnen. Aber es hat sich gezeigt, dass jetzt einige Linux-Distributionen, zum Beispiel Red Hat, ist jetzt zum Beispiel auf KVM umgestiegen und im aktuellen RHEL 6 gibt es zum Beispiel kein Xen mehr mit dabei. Das heißt, man wird, sage ich mal, sehen, wie es jetzt mit Linux-Container weitergeht. Ich bin überzeugt davon, dass jetzt die Linux-Containers LXC sie wahrscheinlich weiter verbreiten werden als OpenVZ und schneller verbreiten werden, weil sie da einfach in jedem Kernel mit dabei sind. Ja. Das ist zum Beispiel jetzt auch praktisch, wenn man jetzt einfach einen Desktop-Rechner hat, man hat direkt die Kernel-Konfiguration aktiviert automatisch bei jedem aktuellen Linux-Kernel, muss nur diese LXC-Tools installieren und kann halt zum Beispiel verschiedene Distributionen jetzt installieren. Man kann darin testen und das ist halt eine sehr schlanke Virtualisierung, sage ich mal, vor allem mit einer Betriebssystem-Virtualisierung. Ja, ich bin jetzt am Ende von meinem Vortrag angekommen. Ich sage einmal danke für die Aufmerksamkeit. Es waren ziemlich viele Fakten. Ich stehe dann gerne noch für Fragen zur Verfügung. Auf was ich noch hinweisen möchte, sage ich mal an alle Open-Source-Projekte. Also wir bei der Thomas Grenner AG machen heuer zum zweiten Mal eine Open-Source-Förderung. Das heißt, alle Open-Source-Projekte können sich gerne am Linux-Tag bei unserem Stand sozusagen bewerben. Da gibt es in Summe sozusagen 6.500 Euro, was jetzt an Warenwert sozusagen dann, also an Einkaufsgutscheinen im Prinzip bei uns eben dann vergeben werden an verschiedene Open-Source-Projekte. Ja, das heißt, wenn es jetzt Fragen gibt, stehe ich gerne zur Verfügung.
Das läuft das? Ah ja, okay. Du sagtest zu LXC-Containern, dass es mit der Sicherheit, wenn man dort root drin ist, nicht so weit her ist. Geht das etwas konkreter? Also was weiß ich, wie sieht das aus mit Change Root Breaker oder Forkbombe oder sowas?
Ja, sage ich mal zum Beispiel so eine Forkbombe oder sowas muss man natürlich sonst irgendwie limitieren. Durch die C-Groups, durch diese Ressourcenlimitierung, das muss man natürlich berücksichtigen, dass das ein Problem sein kann. Aber was ich gemeint habe mit dem Root, ist zum Beispiel eben das, wenn man jetzt Standardkonfiguration nimmt, dass man einfach über dieses Proc-File-System, dass das nicht komplett virtualisiert ist. Das heißt, man kann nicht dort eingreifen und Sachen verstellen, sage ich mal, auf dem Host, und das hat dann, sage ich mal, Auswirkungen. Das heißt, im Moment würde ich einen Container sozusagen nicht jemandem zutrauen, sozusagen, das heißt, einem bösen User, sage ich mal, der was vielleicht Böses vorhat, denn der könnte unter Umständen, sage ich mal, den Hosted eben beeinflussen. Das heißt, im Prinzip, wenn man jetzt als Hoster verwenden möchte, LXC, muss man sehr genau evaluieren, ob halt dieser Isolierungsgrad im Moment eben bereits ausreichend ist. Ja, wenn man jetzt, sage ich mal so, wenn ich jetzt selbst als Administrator jetzt einfach verschiedene virtuelle Container haben möchte und diese Instanzen eben haben möchte, dann, sage ich mal, kann man es auf alle Fälle schon einsetzen. Ja, also die Funktionalitäten, die funktionieren schon, ist halt einfach noch nicht ganz, sage ich mal, perfekt ausgereift. Das wird sich in den nächsten Monaten sicher weiterentwickeln.
Noch eine Frage zu den ISOs. In der einen Folie stand, dass OpenVZ nicht von ISO installierbar ist. Wie sieht es bei den, also die Container, wie sieht es bei LXC aus? Kann man im Container direkt von einem ISO aus installieren oder geht das auch nicht?
Es ist die Frage, was installieren. Also jetzt, wenn man Linux-Distribution installiert, oder, also das geht meines Wissens dort, sage ich mal, auch nicht. Ja, es fördert einfach auch die Möglichkeit, dass man jetzt einen Linux-Kernel im Container booten kann. Ja, und die meisten Installer, die sozusagen benötigen ja das, dass das irgendwie ein System lauffähig ist, ein virtuelles, und das funktioniert eben nicht. Man hat halt nur einen Kernel und auf dem Kernel laufen halt einfach diese isolierten Prozesse.
Ich wollte mal fragen, ob Desktop-Virtualisierung speziell mit LXC möglich ist? Also kann man X-Server starten und vielleicht den sogar mit 2D, 3D-Support?
Also wie es mit 3D-Support ausschaut, kann ich jetzt nicht sagen, aber X-Server kann man schon starten. Also da, ich habe es selbst nicht ausprobiert, aber es gibt, sage ich mal, Berichte, dass das funktioniert. Also das dürfte funktionieren. Generell vielleicht zur Sache, meiner Erfahrung nach eignen sich jetzt Linux-Container, sage ich mal, eher besser, sage ich mal, für irgendwelche Serverdienste, für die Virtualisierung, als jetzt für Desktop-Systeme.
Bei KVM gibt es ja KSM, um Speicher zwischen verschiedenen Maschinen oder Speicherbereiche, die gleich sind, zu sharen. Ist sowas bei LXC oder OpenVZ eigentlich auch möglich?
Ja, also sage ich mal, das, bei LXC schaut es natürlich so aus, das heißt, man hat im Prinzip nur einen Memory und auf den greifen alle Container zu. Das heißt, es ist dort theoretisch, und darum, wenn man jetzt zum Beispiel dieselben Linux-Distributionen einsetzt, ist theoretisch möglich, dass eben da dieser Memory geshared wird unter verschiedenen Prozessen und dass auch Libraries geshared werden. Das heißt, das ist auch einer von den Gründen, warum das teilweise stark populär war bei Hoster. Weil die gehen eben her und installieren jetzt die ein und dieselbe Distribution sozusagen mehrmals, und dann gewisse Libraries, die von allen verwendet werden, sind dann unter Umständen auch dieselben Dateien. Das heißt, dann kann wirklich dieser Memory sehr sparsam eingesetzt werden durch das Sharing.
Genau, also wie der Christoph sagt, ist das Prinzip, das Problem erstmal nicht so groß, aber das andere ist, KSM ist kein KVM-Feature. KSM ist ein Linux-Kernel-Feature, das vor allem für KVM nützlich ist, aber prinzipiell generisch ist. Das heißt, was auch immer ich unter einem Linux-Kernel benutze, seien das jetzt KVM Virtual Machines oder irgendwas, kann KSM benutzen, wenn ich es enable. Es wird in dem Falle aber zumindest im Normalfall wenig Sinn machen, weil ich das Sharing schon explizit dadurch habe, dass ich die gleichen Dateien oder
Shared. Genau, es gibt jetzt immer nur einen Memory und da werden jetzt dann Sachen im Prinzip automatisch geshared.
Wie war denn nochmal die Unterstützung von libvirt? Lässt sich so ein LXC komplett von libvirt verwalten oder braucht man dazu immer noch die Tools von LXC?
Also meiner Erfahrung nach, sage ich mal, sind die Tools zu empfehlen. Ja? Also man kann es zwar, es wird zwar unterstützt prinzipiell, aber ich sehe die Problematik irgendwie auch gerade in der Konfiguration, in dieser, dass es nicht so leicht ist, dass man jetzt alle Konfigurationsparameter, die man in der Konfigurationsdatei einstellen kann, dann an libvirt sozusagen direkt weitergeben kann und das dann seinen Wünschen entsprechend konfigurieren kann. Also und nachdem das Ganze, sage ich mal, LXC noch etwas, sage ich mal, Development ist, in Progress, ist einfach zu empfehlen, dass man diese Tools verwendet, weil die einfach großteils verwendet werden. Ja, das heißt, mit libvirt fängt man sich wahrscheinlich im Moment noch einfach zusätzliche Probleme ein, die man sonst nicht hat, wenn man die Tools verwendet. Ich habe selbst einmal dann probiert, sozusagen in der libvirt-Mailingliste da Support zu bekommen für meine Probleme, aber sage ich mal so, da war die Rückmeldung nicht sehr groß. Ja? Also in der LXC-User-Mailingliste, da schaut das in der Regel ganz gut aus. Also da wird eigentlich, da ist eigentlich die Community, oder ist die Community sehr gut und da wird eigentlich schnell weitergeholfen. Also hauptsächlich wird das auch scheinbar von IBM irgendwie forciert, also die Entwickler, was dort aktiv sind auf dieser Mailingliste, da kommen halt einige von IBM in Frankreich. Ja, wie gesagt, wenn es noch Fragen gibt, gerne. Ansonsten können Sie auch gerne bei uns am Stand vorbeikommen. Ich bin den ganzen Linux-Tag in der Regel dort anzufinden, in der Halle 72A. Das heißt, da stehe ich gerne für weitere Diskussionen zur Verfügung. Ansonsten sage ich mal, LXC kann man im Prinzip jeder aktuelle Linux-Rechner, sage ich mal, hat LXC dabei. Man muss nur mal die User Space Tools installieren. Das heißt, jeder von Ihnen kann das gerne mal ausprobieren und dann, sage ich mal, damit Erfahrungen sammeln. Ja. Und ich bin ja gerne, sage ich mal, an einen Erfahrungsaustausch interessiert. Das heißt, wenn irgendwer Fragen hat diesbezüglich oder gute Einfälle hat, dann, sage ich mal, bin ich sehr interessiert dran.
So, und ich hätte noch einen kleinen Kommentar oder einen shameless plug für ein Projekt, an dem ich selbst entwickle. Du hast jetzt recht oft erwähnt, dass LXC keine Projekte für einzelne Virtual Machines hat. Wenn man XFS benutzt, hat man Projektquotas, die einem das einfach auf jedem beliebigen Kernel jetzt schon bieten, ohne dass man spezielles Virtual Machine Knowledge braucht. Also da kann man nicht UID oder GID-basierte Quotas einfach out of the box machen.
Okay, danke.